Jesaja 49, wir achten auf die ersten 6 Verse. Hört mir zu, ihr Inseln und ihr Völker in der Ferne, merkt auf. Der Herr hat mich berufen von Mutterleibe an. Er hat meines Namens gedacht, als ich noch im Schoß der Mutter war. Er hat meinen Mund wie ein scharfes Schwert gemacht. Mit dem Schatten seiner Hand hat er mich bedeckt. Er hat mich zum spitzen Pfeil gemacht und mich in seinem Köcher verwahrt. Und er sprach zu mir: Du bist mein Knecht, Israel, durch den ich mich verherrlichen will. Ich aber dachte, ich arbeitete vergeblich und verzehrte meine Kraft umsonst und unnütz, wiewohl mein Recht bei dem Herrn und mein Lohn bei meinem Gott ist. Und nun spricht der Herr, der mich von Mutterleib an zu seinem Knecht bereitet hat, dass ich Jakob zu ihm zurückbringen soll und Israel zu ihm gesammelt werde. Darum bin ich vor dem Herrn wertgeachtet und mein Gott ist meine Stärke. Er spricht: Es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, die Stämme Jakobs aufzurichten und die zerstreuten Israels wiederzubringen, sondern ich habe dich auch zum Licht der Heiden gemacht, dass du seist mein Heil bis an die Enden der Erde. Wir beten. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort, danken dir für deine Verheißungen, danken dir für deine Zusagen, für das, was du dir vorgenommen hast, zum Heil und zum Frieden. Und wir danken dir, dass du deinen Knecht gesandt hast, das auch zu verwirklichen, die Grundlage zu legen. Und wir danken dir, dass wir mit hineingenommen sind als deine Kinder in dein Werk, dass wir Anteil haben dürfen an deinem Reich, dass wir zu deiner Familie gehören dürfen, dass du durch deinen Geist in uns wohnst und dass du auch uns mit einbauen willst als Mitarbeiter in deinem großen Werk. Und nun nimm du diese Stunde in deine Hand. Lass es eine Arbeitsstunde deines Geistes an uns sein. Und uns lass Stille halten, hören, nicht schläfrig sein, nicht vorbeihören, nicht für andere hören, sondern hören, was du uns zu sagen hast. Und wir danken dir auch für unseren Bruder Kurt Schneck, dass du ihm Vollmacht gibst und Freimut, dein Wort zu sagen, dass dein Wort geschehen kann in unserer Mitte. Und nicht allein uns segne, sondern überall, wo die Deinen sich jetzt treffen. Danke, dass du diese Welt in deiner Hand hältst, dein Israel, deine Gemeinde und auch uns persönlich. Amen.
Ich wünsche uns allen einen schönen guten Abend und bedanke mich wieder für die Einladung hier auf die Langensteinbacher Höhe. Bin gerne hier und mal sehen, was wir für euch heute Abend tun können. Ich soll schöne Grüße ausrichten von meiner Frau, unbekannterweise, es trägt sie mir immer auf. Sag's einfach, irgendwer fängt vielleicht was damit an.
Gehorsam, wie wir sind, ne?
Ja, also, es gibt ja Dinge, die bestimmt sie. Ich möchte zu diesem Thema für heute Abend aus Jesaja 49 zunächst einmal einen kleinen Vorspann machen, der mir wichtig erscheint, denn es gibt ja auch bei diesen Texten über den Knecht Gottes die Frage, wer ist denn das eigentlich? Wir hören von einem Kyros, das kommt morgen noch irgendwann dran, der auch ein Knecht Gottes ist. Aber dann ist im Propheten Jesaja auch etwas zu lesen, dass Israel selbst mein Knecht ist. Zum Beispiel in Jesaja 41, in den Versen 8 bis 10, Israel. Die erste Sache ist, ich kann dafür sorgen, dass es irgendwie dann verteilt wird, wenn man es haben möchte. Es sind da eben sehr knackige Punkte drinnen, da wäre es gut, wenn man die lesen könnte. Aber die erste Frage heißt ganz sicher: Knecht Gottes, ist das Israel? Und wie gesagt, Jesaja 41, die Verse 8 bis 10, da haben wir das: Israel, mein Knecht, fürchte dich nicht. Jesaja 43, Vers 10, noch deutlicher: Ihr seid mein Knecht. Und dann Jesaja 44, die Verse 21 bis 22. Jakob, Israel, mein Knecht, ich tilge deine Missetat. Bei den ersten beiden Stellen, die ich erwähnt habe, kommt übrigens das kleine Wörtchen auch noch drin vor, den ich erwählt habe. Und das ist für mich immer so eine ganz spannende Sache, dass mit der Erwählung ja nicht eine Bevorzugung gemeint ist, sondern eine Beauftragung. Nicht eine Bevorzugung zum Heil, das anderen dann vorenthalten wird, aber nur einem gesonderten Volk verliehen wird, sondern es ist ein Auftrag, eine Aufgabe. Es ist etwas, eine Bestimmung, die damit ausgesprochen ist. Und dann lesen wir das Wort noch einmal, interessanterweise in Jesaja 49, Vers 3. Er sprach zu mir, du bist mein Knecht Israel, durch den ich mich verherrlichen will. Und da gibt's, ich habe in Übersetzungen nachgeschaut, einmal eine Übersetzung mit einem Komma dazwischen drin.
So.
Das heißt jetzt noch gar nichts. In alten Übersetzungen, da liest sich das zunächst einmal so, du bist mein Knecht, Israel. Aber dann gibt es Übersetzungen, die betonen das, du bist mein Knecht, Israel. Und dann bezieht sich das du auf den Knecht Gottes, der Messias sein wird. Und von diesem Knecht Gottes wird gesagt, du bist mein Knecht, Israel. Und das heißt nichts anderes. Der Messias wird ebenfalls Israel genannt, weil er das erfüllt, was eigentlich Israels Aufgabe gewesen wäre. Er ist jetzt die personifizierte Form Israels, stellvertretend für das ganze Volk. Das heißt, Jesaja 49, Vers 3 redet vom Knecht Gottes, nicht vom Volk Gottes. Aber dieser Knecht Gottes, der ist dann eben auch der, der Israel repräsentiert. Führt mich zu einer anderen Sache, die in dem Zusammenhang auch immer wieder angemerkt gehört. Das sind meine notwendigen Bekenntnissätze, die ich nicht zögere zu sagen. Jesus war nicht Plan B, nachdem Israel als Plan A versagt hatte. Jesus war im Gegenteil die Erfüllung alles dessen, was Gott in und durch Israel vorbereitet hatte. Israel wurde eben nicht aufgegeben, abgelöst, ersetzt, wie es oft so heißt. Jesus war nicht nur das Heil, das von den Juden kam, er war zuerst auch das Heil für die Juden. Und auch wenn nicht alle in diese Fülle der Erfüllung eingetreten sind, zuerst hat Jesus um Israel geworben und er hat auch viele gewonnen. Was mit den anderen geschieht, das ist alles in der Ökonomie Gottes, wissen wir nicht allzu viel darüber, ich zumindest nicht. Aber fest steht, Jesus hat die Sendung Israels fortgesetzt und zur Erfüllung gebracht. Und die ersten, die in den Genuss dessen gekommen sind, was seiner Sendung dazugehörte, die Verkündigung, die Zeichen, die Botschaft, das Kreuz und die Auferstehung und die Sendung des Geistes, zuerst kam es zu Israel. Aber ich würde noch gerne etwas anderes anzeigen in dem Zusammenhang. Dass Israel, also das Volk Gottes, Knecht Gottes ist, so wie es an den anderen Stellen bei Jesaja durchscheint, hat eine Bedeutung und zwar eine ziemlich umfangreiche. Als dieser Ebed, ein Diener, einer, der einem Herrn vollständig zur Verfügung steht. Und es wird von ihm sogar noch zusätzlich gesagt, durch den ich mich verherrlichen will. Das heißt also, durch Israel selbst als dem Knecht Gottes wollte Gott zu einer wunderschönen Klarheit kommen. Israel war berufen, vor der Welt Gott zu bezeugen, zu verkündigen, durch sein Leben, durch seine ganze Existenz, Gott der Welt in Klarheit vor Augen zu stellen. Darum steht dieser siebenarmige Leuchter in der Stiftshütte. Israel war gedacht als das erste Volk, das allen anderen Völkern voranleuchten sollte. An den Schäften dieses Leuchters sind die Blüten des Mandelbaumes zu erkennen. Und der Mandelbaum ist der erste Baum in Israel, der blüht. Und Israel sollte den anderen Völkern voranblühen. An Israel sollte die Welt erkennen, was das für ein Gott ist. An Israel sollten sie das Maß nehmen können, wie Gott mit einem Volk umgeht, das sich ihm überlässt und sich von ihm heiligen lässt. Und da mache ich eben meinen Exkurs. Und ich habe in Klammern meine Notizen drinnen stehen, ein Exkurs. dass es nicht zu lang wird. Nochmal, die Wirklichkeit Gottes wird zuerst und umfassend von einem Volk erfahren. Und dieses eine Volk ist Israel. Von da aus kann es der ganzen Welt zum Besten werden. Wir müssen hier aufpassen. Israel oder Judentum alleine, das ist zu wenig. Israel ist ohne seinen Gott nur ein Volk wie jedes andere. Das dürfen wir nie übersehen. Gott allein ist die Erklärung dafür, warum dieses Volk etwas Besonderes ist. Wegen dem, was Gott durch dieses Volk einer ganzen Welt angeboten hat. Und jetzt kommen 10 Überschriften, die ich gerne gezeigt hätte, aber es klappt nicht so recht. Erstens, mit der Offenbarung Gottes an Israel wurde die Herrschaft des großen Rates überwunden. Vorher oder in der Umwelt dominierte als Welt- und Geschichtsbild das Rad, die Wiederkehr des Ewiggleichen. Im Judentum offenbarte sich Gott als Gott der Geschichte. Und diese Geschichte hat nun ein Ziel. Jetzt kommt Teleologie, Zielgerichtetheit ins Spiel. Nein, nicht ein ständiges Kommen und Gehen, Werden und Vergehen, Wachsen und Welken, sondern alles ist unterwegs auf ein Ziel. Zweitens. Nur hier haben wir die Offenbarung Gottes in der Geschichte. Es sind keine Mythen, sondern es ist ein Geschehen. Es ist eine lange, beeindruckende Geschichte, ein langer, geduldiger Weg, Heilsgeschichte mitten in den Wirrnissen der Weltgeschichte. Und das Alte Testament ist voll von Zeugnissen, von Erfahrungen mit Gott, Gottes Begegnungen und Offenbarungen. In der Bibel haben wir das Reden Gottes als etwas, das geschieht. Nicht nur die Reflexion von Menschen, die den Göttern überhaupt erst einmal zu einer Stimme verhilft. Es geht um Geschichte im Sinn von Geschehenem, nicht um Geschichten, Stories, Mythen, Fabeln, Legenden, Sagen, Archetypen. Unsere viel Theologie hat sich darauf versteift, dass es letzten Endes Sagen und Gedanken des Menschen sind, die man später dann per Bekenntnis zu Wort Gottes erklärt. Nein, es ist genau umgekehrt. Zuerst redet Gott und dann kann ich mich zu diesem Wort, das mir gesagt wurde, auch bekennen. Dieses Reden Gottes in der Geschichte ist unerwartet und überraschend. Völlig anders, heilig. Unterschieden von allem, was man bisher über die Götterwelt für wahr erachtete. Ein drittes. Das Alte Testament brachte der Welt ein neues Verständnis von Gott, denn der Gott Israels kann nicht manipuliert werden. In der Tora ist jede Art von Zauberei streng verboten. Das Judentum kannte keine Vielgötterei und auch keine Halbgötter. Es gab kein Pantheon rivalisierender Gottheiten. Und auch kein Mensch konnte jemals zum Gott werden, wie sich der Pharao das eingebildet hat. Mensch war Gott ebenbildlich, aber nie ebenbürtig. Und ein anderer Aspekt, der dazugehört, ist der, Gott ist Person, er ist Herr, er regiert, er hält den Lauf der Dinge in seiner Hand. Und darum läuft in der Welt kein Verhängnis ab, das von dunklen Schicksalsmächten verhängt ist. Und noch etwas gehört dazu. Durch Israel hat Gott der Welt einen ganz neuen Sinn für Spiritualität gebracht. In der alten Welt bedeutete die Niederlage oder Entmachtung eines Volkes auch die Niederlage und Entmachtung seiner Götter. Die Götter waren abhängig von den Menschen, die sie erdacht hatten und lebten von den Menschen, die an sie glaubten. Sie standen nicht wirklich über der Welt, sie waren in den Köpfen der Leute. Israels Gott ist völlig transzendent, hat sogar die Zerstörung des Tempels überlebt. Und in diesem Gott, im Exil, hat dieser Gott seinem Volk nach der Fortnahme aller visuellen und kultischen Möglichkeiten an sein Wort, an die Tora gebunden und sein Volk zu einem Glauben geführt, der letzten Endes nicht von kultischen Ausdrucksformen allein abhängig war. Auch wenn sie die Feste immer noch gerne feiern und sie tief empfundener Ausdruck geistlicher Wahrheiten sind, aber es sind nicht die einzigen Wege und keine Wege, Gott in dieser Welt dingfest zu machen. Ein viertes dazu. Durch Israel offenbart Gott ein neues Menschenbild. Der Mensch war Gott ebenbildlich geschaffen. Das findest du nirgendwo in irgendeinem religiösen System. Allerdings ist der Mensch Gott nie ebenbürtig. Und er ist berufen als Offenbarung des Widerscheins der Schönheit Gottes. Die Spiegelung seiner Herrlichkeit vor der Welt. Fünftens, Gott ist ein Gott, der erlöst und befreit. An der Anfangsgeschichte des Volkes steht ein Bekenntnis zur Freiheit des Menschen. Am Anfang der Geschichte der Volkswerdung steht der Exodus und Gott führt sein Volk aus der Sklaverei in Ägypten in die Freiheit. Und Menschsein bedeutet von nun an Leben in Freiheit und die 10 Gebote sind Lebensordnungen für Freie. Ein sechstes, die Sittlichkeit der Juden ist in der Autorität Gottes begründet. Zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte wurde ein moralischer Kodex ohne menschliche Rechtfertigung vorgelegt. Die 10 Worte kommen nicht aus menschlicher Überlegung, menschlicher Macht oder Übereinkunft. Sie sind von einer letzten Instanz vermittelt, darum auch nicht verhandelbar. Und ohne diese Instanz ist zum Beispiel das Gebot, du sollst nicht töten, heute nirgendwo mehr grundsätzlich gültig, sondern nur nach Meinung, Mehrheit und Macht werden diese Fragen entschieden. Siebtens, im Alten Testament bekommen die Unterdrückten eine Stimme. Wir gehen ja normalerweise davon aus, dass Religion einen Sinn für Gerechtigkeit wecken soll. Die hebräische Bibel ist ein herausragender Anwalt der Schwachen, der Fremden, der Frauen, der Kinder, der Witwen und der Weisen. Letzten Endes haben unsere sozial ausgerichteten Gesetzgebungen hier ihre eigentliche Grundlage. Was wir heißt Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, das kommt nicht aus der Aufklärung, das kommt aus der Schrift, das kommt aus dem Wort Gottes. Achtens, mit dem Sabbat kam der Gedanke der Ruhe in die Welt. Die alten Gesellschaften kannten nichts dem Sabbat Vergleichbares. Er hat eine interessante Wirkung auf die menschliche Psyche. Menschen, die ihn halten, leben kraftvoll und erfüllt. Und er bringt einen Sinn von Freiheit und Gelassenheit. Der Mensch ist eben nicht Sklave der Arbeit und darf mehr aus dem Sein leben als aus dem Tun. So ist der Sabbat bei den Juden bis heute natürlich die hochgeschätzte Größe. Königin Sabbat, so wird er empfangen jeden Abend, wenn der Sabbat beginnt. Und es ist die seelische Erhebung zu Gott, der mir erlaubt, aus dem Sein vor ihm zu leben und nicht nur durch meine Taten und Werke vor ihm glänzen zu müssen. Neuntens, im Judentum bekommt die Erziehung des Menschen zur Geistigkeit einen völlig neuen Stellenwert. Kulturtechniken wie Schreiben und Lesen sind hier schon früh Allgemeingut. Das Judentum als Religion des Wortes hat neben einem tief durchdachten Kult, vor allem die geistige Durchdringung der Tora in der Mitte. Weisheit, Erklärung, Erkenntnis, Verständnis, Erklärung der Tora, das erzeugt über Jahrhunderte eine andere Art von Geistigkeit und Intelligenz. Das ist eine andere Art von Geistigkeit, als wenn sie entsteht aus dem Beäugen stummer Götzen. Hier wird gedacht und das Denken ermutigt. Judentum kann sogar sagen, ein dummer Mensch kann nicht fromm sein. Und zehntens und letztens zu dem Thema. Das Judentum machte moderne Wissenschaft möglich. Aus dem Judentum kommen erste Ansätze der Naturbeobachtung. Man lese das Buch der Sprüche. Und die Tatsache, dass Gott kein Naturgott ist, und die Welt seine Schöpfung ist und nicht eine Spielwiese der Dämonen. Diese Tatsache macht Naturbeobachtung und Erforschung im Grunde erst möglich. Man darf in die Geheimnisse Gott eindringen und hat dennoch nicht Gott verletzt. Man darf einen Stollen in ein Bergwerk graben, in einen Berg hineingraben, ohne fürchten zu müssen, in den Eingeweiden einer Gottheit herumzuwühlen. Nach jüdischer Auffassung ist das Universum nach universellen Gesetzmäßigkeiten geschaffen. Heute wird die Frage in verschiedenen Kreisen nach einem Design des Kosmos wieder aktuell. Denn ein Design ohne Designer wird immer schwerer vorstellbar. Das ist nur eine Auswahl dessen, was Gott uns durch Israel übergeben hat. Durch Israel sollte es der ganzen Welt gehören, sollte bis an die Enden der Erde sich ausbreiten. Und nichts davon musste Gott zurücknehmen, nichts davon musste Jesus extra betonen. Er hat auf all dem aufbauen und zurückgreifen können. Allerdings, und das ist jetzt die andere Sache, schauen wir in die Zeit des Jesaja, dann müssen wir sagen, Israel befand sich in einem geistlichen, moralischen und sozialen Zustand und dieser Zustand war keine Hoffnung mehr für die Welt. Darum sagt Gott, ich bereite eine andere Lösung vor. Mein Knecht. Und dieser Text in Jesaja 49 macht unter anderem mehr als deutlich, dass dieser Knecht Gottes, der Messias, der Ebed-Jahwe, zuerst einen Dienst an seinem eigenen Volk, an Israel, haben wird. Also Israel ist nicht der Knecht Gottes, von dem Jesaja spricht, sondern Israel ist das Volk, dem dieser Knecht als erstes dienen wird, um es zu seiner ursprünglichen Berufung zurückzuführen. Und jetzt direkt zu unserem Text, nämlich dem Text über den Knecht Gottes, von dem Jesaja im Kapitel 49 redet. Man kann diese Texte über den Knecht Gottes Vorhängen vergleichen. Vorhänge, die über dem Geheimnis Jesu hängen. Und gestern mit Jesaja 42 haben wir das gesehen, wie uns der erste Vorhang weggezogen wurde. Und wir haben sehen können, dass der, dem Gott alles anvertraut und in die Hände legt, ein Schwacher ist, der von Gott gehalten werden muss, aber auch geliebt und erwählt. Und wir haben dann auch gesehen, dass dieser Schwache auch die Schwachen liebt. Und dann haben wir gesehen, dass gerade dieser Schwache den größten Auftrag empfängt, ein Licht der Heiden zu sein. Mit jedem Text wird uns ein Vorhang nach dem anderen weggezogen. Und wir entdecken neue Wesenszüge an diesem Knecht Gottes. Manches wird wiederholt und unterstrichen, anderes kommt neu hinzu. Interessant ist auch vom Stil her, dass in Jesaja 42 Gott uns seinen Knecht vorgestellt hat. In Jesaja 49 und dann auch in Jesaja 50 redet der Knecht von sich selber. Er redet von seinem Auftrag und seinem Verhältnis zu Gott. Und bevor ich direkt in den Text einsteige, noch eine kleine Vorbemerkung. Alles, was über diesen Knecht Gottes gesagt wird, wird letzten Endes auch für uns, die wir Knechte Jesu Christi sind, zum Vorbild. Und es wird uns vorgelegt, dass wir die gleichen Dinge auch verwirklichen. Das heißt, wir haben hier einen Bezug zu unserem Leben. Der Knecht wird nicht nur vorgestellt in dem, was er selber ist und was er für uns tut, er ist auch in jeder Hinsicht Vorbild für unsere geistliche Existenz. Erstens, der Knecht Gottes weiß um seine Berufung. Es beginnt mit einem Aufruf zu hören. Hört mir zu, ihr Inseln und ihr Völker in der Ferne, merkt auf. Das heißt, es geht von Anfang an um eine Botschaft für eine ganze Welt. Es ist nicht länger exklusiv für Israel. Es soll durch Israel zur Welt kommen, aber eben zur Welt. Der Herr hat mich berufen vom Mutterleibe an. Das heißt, kein einziges Leben ist sinnlos, ziellos, planlos in diese Welt gesetzt, das Leben Jesu erst recht nicht. Gott verschwendet kein Leben. Von Mutterleib an ist da eine Berufung. Und er hat meines Namens gedacht. Das heißt, er hat mich immer im Auge gehabt. Planvoll. Nicht nur hat sich an mich erinnert, sondern er hat immer mich in seinen Gedanken gehabt. Das heißt, dieser Knecht bekennt sich zu seiner Berufung, zu seinem Auftrag, zu seiner Sendung. Gott selber steht hinter dieser Sendung. Ohne Gott kann er den Auftrag nicht ausführen. Und so ist es ganz wichtig, dass der Knecht um seine Berufung weiß. Wir können uns gleich an der Stelle die Frage gefallen lassen. Wissen wir um unsere Berufung? Wissen wir, wozu wir berufen sind? Haben wir dieses Zutrauen? Ja, das ist meine Berufung. Dazu will Gott mich haben. Und sicher denken manche bei Berufung immer gleich ans Missionsfeld oder an eine bestimmte Platzanweisung. Nein, es ist grundsätzlich und allgemeiner. Ich bin dazu berufen, dass durch mich Gott in dieser Welt bekannt wird. Durch das, was ich bin, durch das, was ich sage, dort, wo ich stehe und wo er mich dann hinschickt im Einzelnen. Ich bin in letzter Zeit immer wieder auch gefragt worden, aus meinem Leben zu erzählen. Und einmal wurde mir eine besonders skurrile Frage gestellt, was mich zum Prediger machte. Und ich habe da ein bisschen grübeln müssen, das liegt ja schon eine Weile zurück. Nicht? Und ich habe dann zwei Dinge gesagt. Auf der einen Seite, als ich das Evangelium verstanden hatte und angenommen hatte, war gleichzeitig von Anfang an klar, ich darf nicht zu einer Sackgasse Gottes in dieser Welt werden, zum Endverbraucher seiner Gnaden, sondern durch mich will er dieses Wort überall dorthin tragen, wo er mich hinstellt. Meine konkretere Berufung, wenn ihr so wollt, habe ich ganz normal in einer Veranstaltung empfangen. Bei einer Pfingstfreizeit auf Schloss Klaus saß ich im Meeting, so heißt das dort, in dem Zusammentreffen. Ja, Peter hat gepredigt, aber es lag nicht an Peter, es lag auch nicht an seiner Art und so weiter. Aber als er gepredigt hat und das Wort Gottes ausgelegt hat und uns vorgelegt hat, wusste ich mit einem Mal, das sollst du tun. Ich bin danach zu ihm ins Büro gestiefelt, habe gesagt, mir ist klar geworden, dass ich hier mitarbeiten soll, sagt, das ist in Ordnung, schließ deine Ausbildung ab, wir brauchen keine verkrachten Genies und wenn du dann fertig bist, meldest dich wieder. Das war's, aus, Ende, Amen. Und dann fing ein spannender Weg an, aber den rolle ich jetzt nicht auf.
Peter Wiegand,
der Gründer und langjährige Leiter von Schloss Klaus. Und es ist wichtig, um seine Berufung zu wissen. Es ist wichtig, was Gott mit mir vorhat. Es ist wichtig zu wissen, warum er mich in diese Welt stellt. Und wie gesagt, es geht nicht um Platzanweisung, es geht nicht um Timbuktu, dass man dort die Verlachen bekehrt. Sondern dass ich grundsätzlich weiß, ich bin von Gott gedacht als etwas, durch das er sich verherrlichen möchte. Ich bin gedacht als eine Darstellung Gottes in dieser Welt. Und wenn ich den Mund aufmache, bei passender Gelegenheit oder unpassender Gelegenheit, soll etwas Gutes von Gott herauskommen. Das ist meine Berufung. Und da soll mir auch niemand den Mund verbieten. Und wenn ich das weiß, dann kann ich auch, wenn es hart auf hart geht und Menschen mich anfeinden oder verlachen, ich bin auch rausgeschmissen worden aus Gemeinden, das wisst ihr, wenn ich da eingehandelt habe, wenn Leute mich verlassen, dann ziehe ich mich darauf zurück, dass ich sage, Gott, du hast mich gerufen und du wirst wieder Gelegenheiten schenken, wo ich diesem Ruf folgen kann, auch wenn ringsum die Dinge in Scherben fallen. Wir dürfen das wissen, sollen das wissen, müssen darin gewiss sein. Dann kann ich auch Widerstände ertragen. Es ist zwar vielleicht nach wie vor schwer, man wird leiden, manche Träne weinen, aber man kommt durch. Ich bin einer, den Gott berufen hat. Und jeder, der zum Glauben gekommen ist, ist von Gott berufen. Ich sage es unseren Bibelschülern immer wieder gerne, herzerfrischend und mit klarsten Worten. Du brauchst mir nicht erklären, warum du einen geistlichen Dienst tust. Du musst mir nicht erklären, warum du das Wort predigst oder bezeugst oder im Kindergottesdienst Jungschau oder im Jugendkreis verkündigst. Das musst du mir nicht erklären. Du musst mir nur erklären, warum du es nicht tust. Du brauchst keinen besonderen Auftrag mehr. Du hast eine Berufung in dem Moment, wo du zum Glauben kommst. Und dieser Ruf ist klar. Und von daher kann man auch gehalten sein. Der Knecht Gottes weiß auch um seine Berufung. Wir werden es am Ende noch sehen. Er braucht dazu auch die Kraft Gottes. Er ist nichts aus sich selber. Er ist und bleibt ganz auf Gott angewiesen, schöpft aus seiner Kraft. Gott ist seine Stärke. Und dann wird das im Text fortgeführt. Er hat meines Namens gedacht, als ich noch im Schoß der Mutter war. Der Schatten seiner Hand hat mich bedeckt. Das heißt, ich stehe unter dem Schutz dieses Herrn. Gott selber hält seine Hand über ihn. Es ist interessant, dass sie bei Jesus niemals Hand anlegen durften, ehe es soweit war und seine Stunde gekommen war. Und sie hatten schon die Steine in der Hand und sie hatten ihn schon an die Klippe gedrängt in Nazareth, aber dann geht er souverän mitten durch sie hindurch. Dafür wird von ihm gesagt, er hat meinen Mund gemacht wie ein scharfes Schwert. Hebräer 4, Vers 12 hat die Auslegung, das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als kein zweischneidiges Schwert und dringt durch, dass es scheidet, Seele und Geist, Mark und Bein, ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Das Wort der Wahrheit, mein Mund, ein scharfes Schwert durch dieses Wort der Wahrheit. Unterschieden von Lüge, Unwahrhaftigkeit oder bloßen Gedanken und Spekulationen. Die Schärfe hier ist noch nicht richtend gemeint. Es ist auch nicht schneidende Härte im Blick. Die Schärfe ist unterscheidend, kompromisslos, zur Not trennend, wenn man in einer Sache nicht mehr mitgehen kann. Der Mund wird extra erwähnt. Nicht nur dieses Schwert haben, die Wahrheit im Kopf oder im Herzen, nicht nur die Unterscheidungen kennen, sondern den Mund aufmachen, laut und deutlich. Und was dann im Namen Gottes geredet ist, schafft die notwendigen Unterscheidungen. Und ich kann nur noch mal sagen, Leute, setzt euch ein, verkündigt, bezeugt, sagt, was Wahrheit ist. Auch wenn sie euch verlachen, wenn sie euch veräppeln, als Fundamentalisten abständen. Sagt, was die Werte sind, die wir brauchen, wenn wir Zukunft haben wollen. Sagt es den Menschen, egal wie Gott vergessen und scheinbar bequem und glücklich sie sich hier eingerichtet haben. Denn sie müssen vor diesem Gott erscheinen und Rechenschaft ablegen. Und dann kommt ein ganz starkes Wort, er hat mich zu einem spitzen Pfeil gemacht und in seinem Köcher verwahrt, und schließlich losgeschossen. Pfeil, das ist so ein herrliches Bild für Zweckmäßigkeit und Zielgerechtigkeit. Da wird ein Holz geschlagen, dann zugeschnitten, alles Überflüssige fällt weg. Es wird auf Zweckmäßigkeit hingeformt. Ein Pfeil hat weder barocke Üppigkeit noch verspielte Rokokoschnörkeligkeit. Er wird geglättet und poliert, windschlüpfrig gemacht. Absolut fit und fähig. Pfeil ist ein Bild für Effektivität, Exaktheit, Treffsicherheit, zielgerichtet. Kein Pfeil fliegt im Kreis, kein Pfeil fliegt zickzack. Und selbst wenn es irgendwo ein bisschen Wind gibt, ein guter Schütze kann das sogar einberechnen. Und der Pfeil hat keinen eigenen Willen und sucht sich auch nicht seinen eigenen Weg. Man könnte noch fröhlich weiter an diesem Bild zeichnen. Er hat drei Teile im Wesentlichen, dieser Pfeil, die Spitze und den Schaft und dann die Federn hinten und alles braucht das andere. Die Spitze ohne das Hinterteil torkelt einfach durch die Gegend. Der Schaft ohne die Spitze ist stumpf und der Schaft ohne die Federn hinten ist ohne Steuerung. Ihr könnt das fröhlich durchexerzieren und auch überlegen, welcher Teil dieses Pfeils ihr selber seid. Die Spitze, der Schaft oder die steuernden Federn. Auf jeden Fall, er ist verborgen worden, bis es soweit war. Im Köcher, das heißt, ganz nahe beim Schützen. Das ist auch so ein schönes Bild. Diese Pfeile liegen nicht irgendwo auf einem Speicher rum, sondern sind in der Nähe des Schützen. Und dann hat Gott diesen Pfeil abgeschossen. Und nichts und niemand war in der Lage, ihn von seinem Kurs abzubringen. Habt ihr das sicher schon öfters studiert und gehört, wie oft man Jesus bedrängt hat, vereinnahmen wollte und für seine Zwecke und Ziele einspannen wollte. Petrus sagt ihm, hier, jetzt, das ist deine Stunde. Oder wenn du etwas gelten willst, dann offenbar dich jetzt. Nein, sagt Jesus, ist nicht meine Stunde. Selbst von seiner Mama ließ er sich nicht drängen. Das ist ein hohes Zeichen von Reife, das nicht alle erreichen. Studiert mal die Sache bei der Hochzeit von Kana und ihr wisst, wie überzeugend und bestimmend und gutmeinend Mütter sein können. Auch der Feind hat seine Angebote gemacht, Abkürzungen zum Heil, Größe ohne Kreuz und so weiter. Jesus hat das alles abgewiesen und gesagt, es ist noch nicht so weit. Es wird Größe sein, aber erst nach dem Kreuz. Und ich werde ans Ziel kommen, aber es gibt keinen abgekürzten Weg. Pfeil, das heißt zielgerichtet, zielbestimmt leben. Kein provisorisches Dasein. Vielleicht habe ich es schon einmal gesagt hier bei einer Gelegenheit. Viktor Frankl hat das so schön erklärt, dass viele Leute so ein provisorisches Dasein leben. So ein Leben leben von der Hand in den Mund, so dahintaumeln wie die Hühner auf dem Hühnerhof. Habt ihr schon mal beobachtet, wie Hühner sich am Hühnerhof benehmen? Nicht das tuckert das Huhn so vor sich hin, dann sieht es ein Korn, dann macht es Pack, dann sieht es halb links ein Korn, dann biegt halb links ab und macht wieder Pack, dann ist da hinten noch ein Korn, Pack, dann wieder vorne halb rechts ein Korn, so Pack, 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 pickt sich das Huhn durchs Leben und endet wie Hühner zu Enten pflegen, plan, kopflos in einem Kochtopf. Provisorisches Dasein. Leben von der Hand in den Mund, nehmen, was sich anbietet. Der Pfeil ist das Kontrastprogramm dazu. Eben kein Leben nach Gelegenheiten und Möglichkeiten, kein Austesten der Optionen. Ich habe einen Spiegelartikel gelesen vor einiger Zeit über die neuen Singles und so, so neu ist das ja gar nicht. Und dass viele nicht mehr heiraten wollen, weil sie sagen, ja, es könnte, der ist schon wirklich okay, aber vielleicht ist da um die Ecke noch Mr. Right und dann hätte ich den verpasst. Und dann legt man sich nicht fest, pendelt von einem zum nächsten. Pfeil, das ist auch das Kontrastprogramm zu dem, was wir Multioptionsgesellschaft nennen. Zahllose Möglichkeiten, keine Entscheidungen treffen können. Austesten, wo passt es am besten, mal kurz hier probieren, dann das wieder anschauen und hier noch ein kleines Gastspiel geben, von einer Möglichkeit zur nächsten. Bei Jesus sehen wir das anders. Er ist seiner Berufung gefolgt, ohne Bedingungen zu stellen und ohne Bedürfnisse und Ansprüche anzumelden. Es ging auch nicht um Bequemlichkeit. Ich muss immer wieder an den Leiter unserer der Arbeit in Albanien denken, Max Dolscher, Ami. Übrigens österreichische Wurzeln, seine Großeltern stammen aus Graz. Und als der in Albanien anfing zu arbeiten, war das Erste, was er gemacht hat, er bezog eine Wohnung in einem Plattenbau. Jetzt weiß ich nicht, wer albanische Plattenbauten kennt, das sind die in Ostdeutschland noch richtige Sahnehäubchen. Nee, da ist es kalt, da sind keine Türen unten drinnen, da zieht's und alles Mögliche. Und dann hat er die ersten Leute eingeladen und die kamen, weil sie gewusst haben, er ist keiner von diesen Missionaren, die sich irgendwo in Tirana niederlassen, um Field Studies zu machen, Feldstudien über Mission. Nein, er ist draußen gewesen bei den Leuten und bald wurde das Wohnzimmer zu klein. Und er hat auch einmal gesagt, ich hatte eine Berufung und selbst eine Beziehung hätte mich nicht von dieser Berufung abbringen können. Wie oft habe ich das gehört? Ich habe eine Berufung bei euch im Schloss oder irgendwo auf dem Feld und dann kam Mrs. Wright daher. Und Mrs. Wright war der geborene Wendehals. Kennt ihr das? Das ist eine sehr fromme Einrichtung. Der Mann ist das Haupt, die Frau ist der Hals. Und der Hals sorgt dafür, in welche Richtung das Haupt schaut. Und ich weiß sogar von einer Missionsgesellschaft, die Bräute und künftigen Frauen ihrer auszubildenden Missionare für ein halbes oder ganzes Jahr in eine Bräuteschule einberufen, damit sie wissen, was damit gemeint ist, wenn der Mann Missionar ist. Und wenn sie das nicht wollen, sollen sie die Finger von ihm lassen. Die haben kein Recht, dem Mann den Kopf zu verdrehen, im wahrsten Sinn, im doppelten Sinn des Wortes. Berufung heißt, ich weiß, wozu ich da bin und ich lasse mich nicht davon beirren. Und ich habe auch meine Tränen geweint in der Frage, als es darum ging, Gott, ich würde gerne heiraten, das mit dem Alleinsein klappt bei mir nicht so recht. Ich hatte auch in den Jahren meine Antennen ausgefahren. Macht ja jeder junge Mann, wenn er einigermaßen gesund ist. Bin auch auf die Bibelschule gegangen. Auch in der Hoffnung, da die Frau für meines Lebens zu finden. Doch an erster Stelle stand Bibelstudium, das sage ich auch. Aber so dieser Gedanke, kommt irgendwo oder ist da jemand unter den Studenten? Ne? Und dann kam Agnes und die war nicht in dem Jahrgang und ich muss nicht die ganze Geschichte erzählen. Wenn ich unsere Einführungen in die Bibelschule gemacht habe, habe ich unter anderem auch immer bei einer Gelegenheit gesagt, wenn ihr hier nach einem Partner fürs Leben sucht, ist das nicht falsch. Redet mir nicht ein, dass ihr nur gekommen seid, um die Bibel studieren und Fellowship zu haben. Seid ehrlich, es ist doch so. Und dann gucken sie immer so, dass man so reden kann. Ich sage, ja, Bibelschulen sind wie Schuhfabriken, da gehen die einzelnen Komponenten rein und kommen paarweise raus. Und es ist allemal besser, auf der Bibelschule jemanden zu finden. Stell mir vor, was du rumsuchen musst in Diskos. Allein bei der Beleuchtung. Das mit dem Pfeil, das ist spannend. Und da ist die Botschaft drinnen, dieses eine und einzige Leben, wofür wird es gelebt, wofür eingesetzt. Und es wird uns gesagt, du wirst auf ein Ziel abgeschossen und es wird dir nicht möglich sein, 99 Leben in einem einzigen unterzubringen. Kein Wunder, dass Leute sich auch überfordert fühlen, ausbrennen, Burnout erleiden. Aus einem einzigen Grund, ein Leben ohne Limits wird zu einem Leben, wo man ständig am Limit ist. Der Möglichkeiten sind zu viele. Jesus lebte zielgerichtet. Er hat etliche Male gesagt, dazu bin ich in die Welt gekommen. Am Ende hat er gesagt, jetzt ist die Stunde da, wusste, wozu er gesandt war. Er lebte nicht für einen frommen Betrieb, den man am Laufen halten wollte oder musste. Er war kein Systemerhalter, der ein System bedient hat. Und das ist die Art von Leben, in dem der Vater verherrlicht wird. Der Knecht, ein Pfeil zu Gottes herrlichem Ziel abgeschossen und unterwegs. Aber dann ein zweites. Der Knecht hier hat auch eine Not. Im Vers 3, und das haben wir schon gesehen über den Knecht Israel, aber Vers 4. Ich aber dachte, ich arbeite vergeblich und verzehre meine Kraft umsonst und unnütz, wiewohl mein Recht bei dem Herrn und mein Lohn bei meinem Gott ist. Alles umsonst ist das Zweite. Es geht um die Anfechtung der Verzagtheit im Angesicht drohenden Scheiterns, dieses Leiden am Auftrag. Der Herr spricht zu mir, der mich vom Mutterleib an zu seinem Knecht bereitet hat, dass ich Jakob zu ihm zurückbringen und Israel zu ihm sammeln soll. Darum bin ich vom Herrn wertgeachtet und mein Gott ist meine Stärke. Aber die Eingangsfrage: Arbeite ich umsonst? Wird das Ganze scheitern? Der Knecht hier bekennt seine Sorge. Ist nicht alles scheinbar vergeblich? Ich mühe mich ab und nichts kommt dabei raus. Das muss man sich auch einmal vorstellen. Der Knecht Gottes bekennt seine Not. Gestern haben wir um seine Schwäche gehört, hier um seine Anfechtung der Verzagtheit. Diese Not, dass er immer wieder nicht sicher ist, ob nicht alles doch irgendwie umsonst ist. Und schaut mal in die Evangelien rein und es wird immer wieder deutlich, auch oft nur zwischen den Zeilen. Aber Jesus hat seine liebe Not gehabt mit den Jüngern. Markus 8, Vers 17. Hat sich mit ihrem verhärteten Herzen so schwer getan. Er leidet an seinen Jüngern, müht sich an ihnen ab und sie begreifen so langsam. Es kommt nicht an bei ihnen, sie verstehen ihn nicht. Immer noch dieses verhärtete Herz, dieses Herz, das mit einer Hornschicht bedeckt ist oder hart ist, wie Tuffstein abgestumpft ist und gefühllos geworden ist, aufs Vordergründige gerichtet und so weiter. Ihr könnt alles Mögliche einsagen. Ein Text wäre Markus 8, Vers 17, ein anderer wäre Markus 9, Verse 17 bis 19, wo Jesus mit einer typischen Sache einsetzt, die für die Klagepsalmen bekannt ist. Wie lange noch, bis ihr mich versteht? Wie lange, bis ihr begreift? Wie lange, bis ihr die Prinzipien, nach denen das Reich Gottes funktioniert, erfasst? Ich habe euch alles immer wieder gesagt und erklärt. Und das Ergebnis scheint nur Kraftlosigkeit und Unglaube, wenn es darum geht, einen sprachlosen Geist auszutreiben. So sind die Jünger für Jesus oft genug eine schwere Last auf seiner Schulter und seiner Seele. Oder Lukas 13, Vers 34, seine Klage über Jerusalem. Da ist dieser Unglaube der Stadt und es zerreißt ihm das Herz. Und wieder, wie lange, wie oft, immer wieder hat er es versucht, immer wieder geduldig Anläufe der Liebe unternommen, ohne Erfolg, alles umsonst. Da laufen die Menschen an der Zuwendung Gottes vorbei, in ihr Verderben und es bricht ihm das Herz. In Lukas 19, Vers 41 sehen wir, dass Jesus über Jerusalem weint. Er hat sich um die Stadt und ihre Menschen gemüht, hat sie geliebt und hat sie gesucht, gepredigt und gelockt, hat sie Zeichen sehen lassen. Alles getan und nichts kommt zurück. Alles umsonst. Alles vergeblich. Und Jesus leidet darunter, hat Tränen für die Stadt, die ihn verwirft. Und wir sehen, er steht nicht souverän über den Dingen. Er ist kein Held, den nichts berührt, der keine Empfindungen hätte. Der Knecht klagt und leidet. Nicht aus Selbstmitleid, sondern wegen dem, was die Menschen verlieren, wenn sie ihn nicht gewinnen. Das bricht ihm das Herz. Er klagt nicht um sich, er klagt um andere. Und er hat für diese Leute eben kein überhebliches "Na, wenn schon, selber schuld". Er hat keine Flüche für die Widerspenstigen, keine Bitterkeit, weil er selber verkannt wird. Aber es greift ihm ans Herz und jeder Verlorene ist eine schmerzende Wunde. Auch Gott selber ist eben nicht unberührt. Da ist ein Verlangen nach seinem geliebten Menschen und es schmerzt ihn und tut ihm weh, wenn dieser Mensch sich nicht zu ihm wendet. Und so leidet er an seinem Auftrag, geht seinen Weg, nicht unangefochten, unberührbar. Es geht hier in vielen Dingen ans Sterben. Manche große Pläne, manche Wünsche, gute geistliche Träume von Frucht und Erfolg, das kann immer wieder zerbrechen und frustriert werden. Unsere Hoffnungen und Ideen, unsere Interessen, das muss womöglich erst sterben. Und dann erleben wir vielleicht eine Auferstehung. Rein menschlich betrachtet steht über unserem Leben oft so ein Umsonst, gell? Alles Mühen, Ringen, gute Absichten, Lauterkeit, es führt scheinbar nicht ans Ziel. Oder es geht so quälend langsam, ist von Rückschlägen gekennzeichnet. Vorne baust du etwas auf, hinten bricht es wieder weg. Du gewinnst 5 Leute und 3 verkrümmeln sich gleich wieder. So langsam, so wenige. Und manche kennen auch das, abgebrochene geistliche Biografien. Aber dann auch wieder das andere, dass Leute nach 20 Jahren kommen und sagen: Kannst du mich noch erinnern? Kannst du dich noch an mich erinnern, was du mir damals gesagt hast? Und ich sage, wenn ich ehrlich bin, nicht. den Schimmer einer Ahnung. Ja, weißt du noch damals und so. Und jetzt habe ich wieder angefangen. Und dann kommen die Leute zu uns wieder als Gäste ins Haus, nachdem sie 10, 15, 20 Jahre auf Tauchstation gewesen sind. Auch das gibt's. Aber vieles ist mühsam, kostet Kraft, braucht Zeit, dauert scheinbar ewig und ist so vorläufig. Und wir haben so schöne Konzepte, wir haben auch so schöne Strategien, wir können das auch wunderbar charten, wenn der Beamer funktioniert, ist es noch besser. Ne? Und vieles von dem geht ins Sterben. Und hier ist eine für mich sehr tiefe geistliche Wahrheit angesprochen. Alles Leben, das Gott schenkt, ist immer Leben aus dem Tod. Und vieles in unserem Leben muss erst ins Sterben und durch den Tod hindurch, damit Gott etwas daraus machen kann. Wo wir uns Ende gekommen sind, setzt er seine Anfänge. Ja, und mit dem Wissen hat der Knecht weitergemacht, ist den Weg weitergegangen. Denn, und das ist das Letzte jetzt, paradoxerweise, oder vielleicht folgerichtig, keine Ahnung, er bekommt noch einen größeren Auftrag. Es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist und deine Berufung weißt. Es ist zu wenig, dass du die Stämme Jakobs aufrichtest und die zerstreuten Israel wiederbringst. Ich habe dich auch zum Licht der Heiden gemacht, dass du seist mein Heil bis an die Enden der Erde. Die Antwort Gottes auf diese Verzagtheit vor dem Entsetzlichen umsonst ist kein billiger Trost. Es ist ja nicht so schlimm, wir versuchen später noch einmal, ein paar Leutchen hast du ja gewonnen und 12 Jünger sind doch auch eine ganze Zeit gefolgt, das ist doch schon was. Gott hat eine andere Botschaft für seinen Knecht. Es muss bis an die Enden der Erde gehen. Gott schaut über das Momentane umsonst hinaus. Er sieht mehr. Schaut über das Scheitern hinaus, über unsere Klagen. Gott als Herr des Kosmos bleibt genau da nicht stehen. Und so kommt auf den Knecht eine noch größere Perspektive zu, ein Horizont, geweitet bis an die Enden der Erde. Auftrag, der weit über die vertrauten Dimensionen hinausgeht. Ein Auftrag, der über Israel hinausgeht. Ein Auftrag an die Völker, an die Inseln, an die Enden der Erde. Und gerade und kurioserweise an der Geschichte mit Israel kann man sehen, wie Gott mitten im Scheitern und in den Dingen, die nicht funktionieren und wo er abgewiesen und zurückgewiesen wird mit seinem Messias, wo ausgerechnet diese Zurückweisung zum Heil und zum Segen für eine ganze Heidenwelt wird. Doch, Gott hat seine Asse im Ärmel. Wir verstehen es oft nicht, warum läuft es so und nicht anders, aber er sagt, dass Israel zu einem Teil zumindest das Evangelium von sich gestoßen hat, das hat dafür gesorgt, dass es den Heiden direkt vor die Füße gefallen ist. Und die haben es dankbar aufgeglaubt und angenommen. Und so wird die Verwerfung des Messias durch Israel zum Heil für die Welt. Den Heiden fällt es vor die Füße, was Israel zu einem Teil zumindest nicht wollte. Und mitten im Gericht an Israel ereignet sich Gnade an der Welt. Und das Heil scheitert nicht an der Verstocktheit Israels, sondern es gewinnt eine weltweite Dynamik. Das dürfen wir auch als Trost mitnehmen. Unser Scheitern, unsere Zweifel, unsere Zusammenbrüche, das sind keine Grenzen für Gott. Ich glaube, die einzige Grenze, die wir Gott überhaupt setzen können, sind Grenzen unserer Verfügbarkeit und Grenzen unseres Gehorsams. Aber wer gehorsam sein möchte, dem will Gott Größeres anvertrauen. Aber es geht durch Sterben hindurch. Manche Pläne müssen manchmal im Scheitern begraben werden. Und ich weiß heute noch, wie viele Sitzungen und Besprechungen ich in Rumänien hatte. Und da habe ich mir meine Schlafstörungen eingehandelt, wo ich gedacht habe, das gibt's ja nicht. Und dann, oh Wunder, auf einmal kommen Dinge in Gang, als ich schon alle Hoffnungen zu Grabe getragen hatte, Auf einmal hat Gott die Sachen der Reihe nach aufgestellt, sodass wir jetzt dort eine sehr schöne Arbeit haben. In der Geschichte der Mission würdet ihr zahllose Beispiele finden. Scheitern und Schwäche, Kleinheit und Erfolglosigkeit, was wir Misserfolge nennen, all das ist für Gott kein Maßstab. Und ich weiß nicht, ob es der Rainer morgen ansprechen wird, aber zu dieser ganzen Geschichte vor dem Thron Gottes, bei der Hochzeit des Lammes, die vielen Völker, die vielen Nationen, Offenbarung 7 hat sie schon drinnen, mit einer Stimme, eine unzählbare Schar aus zahllosen Nationen. Nein, das Heil hat nicht daneben gewirkt. Wir haben nur nicht immer gesehen, wo es schließlich gegriffen hat. Gott hat seine Geschichte mit jedem Menschen und am Ende summiert sich das doch alles zu einer unglaublichen, großen Schar, die mit einer Stimme dann ihn lobt, weiße Kleider trägt und Palmen in seinen Händen, das Jubellied, das Siegeslied anstimmt, das Loblied zur Ehre Gottes, weil Gott eben doch ans Ziel gekommen ist. Es gibt nur eins, dass wir fröhlich, treu weitermachen, nie beirren lassen von dem, was nicht klappt oder schief geht. Und wenn eine Tür zugeht, probiert die daneben, die ist vielleicht auf, und dann marschiert durch und tragt das Evangelium zu denen, die hinter dieser Tür sind. Und am Ende wirst du viele Leute treffen in der Ewigkeit, die er sich geholt und gekrallt hat, selbst wenn du es nicht mitbekommen hast. Und so dürfen wir darauf vertrauen, dass Gott ans Ziel kommt. Der letzte Satz, ganz einfach. In Jesaja 49, Vers 5, sagt der Jesaja: Gott ist meine Stärke. Das sagt der Knecht Gottes. Gott ist meine Stärke. Denn der Auftrag bleibt nicht ohne Kraft. Aufträge als Ansporn ist nicht genug. Es gibt Kraft, und auch das hat der Knecht nie vergessen. Übrigens, ein Pfeil fliegt immer nur in der Kraft dessen, der ihn abgeschossen hat. Ich habe noch keinen Pfeil erlebt, der sich raus dem Köcher gewurzelt hat und dann losgezogen wäre. Aus der Kraft dessen, der ihn abschießt, fliegt er aufs Ziel zu. Auftrag, der nicht ohne Kraft bleibt. Und so brauchen wir nicht nur Ideen und Ideale, sondern vor allem Kraft. Ansporn alleine und Appell reicht nicht aus. Aber seine Kraft trägt auch dort durch, wo die Dinge durchs Sterben gehen. Und wir dürfen es als Trost nehmen, auch am Ende der Bibel. Am Ende eine unzählbare Schar. Das Heil hat nicht versagt, auch wenn wir nicht immer alles zu sehen bekommen, wo es sich auswirkt. Amen. Herr Jesus Christus, wir wollen dir von ganzem Herzen danken, dass du mit uns unterwegs bist. Und auch wenn wir manchmal schwierig sind, störrisch, kleingläubig und verhärteten Herzens selber, Weltmeister in Verzagtheit, du bist da. Du als der Knecht Gottes hast uns alles vorgemacht, vorexerziert, wie man eine Berufung lebt. Und das alles bringst du uns als deine Jünger geduldig bei. Und wenn wir uns hinsetzen und hinhören und dir genau zuhören und auch hören, dass du Kraft für die Aufträge gibst, dann dürfen wir eines Tages wirklich sehen, der ganz große Auftrag, er ist auch erfüllt worden. Dein Vater ist mit seinem Heil ans Ziel gekommen und ich freue mich jetzt schon, im Chor der großen Schar zu stehen, die dich dann mit einer Stimme lobt. Amen.